So.
Moin.
Moin, Leute.
Oh, mein Gehirn ist noch auf der Insel. Wir haben gerade wirklich...
Nach 30 Minuten.
Ja, 30 Minuten aufgenommen, den Podcast. Aber ich habe leider nicht auf Aufnehmen gedrückt. deswegen starten wir
jetzt... Kann man sagen, dass dein Finger noch auf der Insel ist?
Ja, alles. Finger, Gehirn, alles schwierig. Jetzt zweiten Versuch und jetzt weiß ja jeder auch so ein bisschen, was er sagen möchte. Ne? Jetzt haben wir,
ich werde eine ganz andere Meinung haben als die letzten 30 Minuten.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin pro Leipzig, kleiner Teaser.
Ja, ja gut, also seid gespannt, was wir wissen jetzt ja schon, was wir sagen so ungefähr. Es wird wahrscheinlich trotzdem wieder komplett anders werden, aber seid auf jeden Fall mal gespannt.
Jungs, eine Frage vorab und jetzt tut so, als wenn ihr es nicht wüsstet, wie eben, dass ihr total überrascht seid. Was war heute vor 60 Jahren?
warte, schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Bones hatte eine ich hatte die Vorahnung.
Du hattest die Vorahnung.
Ich hatte die Vorahnung mit DFB-Pokal.
Genau.
Irgendwas.
Genau, also, Mensch, super.
Gut, also.
Heute vor 60 Jahren hat der HSV das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen. 3:0 gegen Borussia Dortmund. Und zwar vor 70.000 Leuten im Niedersachsenstadion in Hannover. Und jetzt dürft ihr nochmal raten, und ich bin mir sicher, einer von euch beiden wird es wissen, wer hat die drei Tore in der 31., 33. und 84. Minute geschossen?
Gato hat es vorhin schon richtig gemacht, er darf es jetzt nochmal.
Uwe Seeler, Fußballgott.
Uwe Seeler war es.
Dreimal geknipst.
Ja, das ist geil.
Heute vor 60 Jahren, am 14. August, haben wir das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen. Vielleicht lustiger Funfact, den habe ich eben noch gar nicht erzählt. Wisst ihr, wer auch mit in der Startaufstellung neben Uwe Seeler stand?
Oh. Nee.
Fummel Wehmeier? Zu jung, ne?
Zu jung? Sein Bruder, Dieter Seeler.
Ah. Krass.
Und Charlie Dörfel noch.
Stimmt, ey.
Gerd Krug. Willi Giesmann, Fritz Beusen, Peter Wulff, Hubert Stapelfeld, Ernst Kreuz, Horst Schnurr und Dieter Corbiun. Also unsere Siegerelf von 63.
Ein paar Namen kennt man tatsächlich noch. Ne?
Charlie Dörfel definitiv.
Ja, absolut. Also ich würde sagen, so fünf, sechs Namen sind mir geläufig. Ah, das ist geil. Also wir haben heute noch tatsächlich richtig coole Sachen zum Erzählen. Bleibt dran, jetzt hört ihr natürlich erstmal das Intro.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wow. Ja. Also, wie ihr hören könnt, Bones ist mit dabei. Morrel ist am Telefon. Denn, Morrel, du hast ein, zwei Probleme, ne?
Ich habe einen Motorschaden. Bei mir läuft es hintenrum nicht in der Abwehr.
Wie beim HSV.
Ist bei mir die Kupplung hat sich verabschiedet. Und dementsprechend bin ich gerade nicht mobil und habe gesagt, ich schaffe es heute nicht, nach Hamburg reinzufahren zum Podcast. Aber was sollen wir machen? Die neuen Medien sind ja so gut, dass wir auch über Telefon uns hier verbinden können.
Hätten wir uns einmal entschieden, dass wir zu dir kommen, diese 30 Minuten Fahrt knapp auf uns nehmen, dann wäre uns das wahrscheinlich jetzt mit der Aufnahme nicht passiert. Aber ich bin mal sehr gespannt. Es wird eine leicht andere Folge wahrscheinlich werden, aber wahrscheinlich minder unterhaltsam. Heißt minder unterhaltsam, also weniger unterhaltsam. Nicht minder unterhaltsam.
Oh,
come on, ich bin noch nicht ganz wieder hier.
Aber Gato, wenn du sagst, du bist noch nicht ganz wieder hier, wo warst du am Wochenende?
Essen? Ich war nicht in Essen. Als der HSV in Essen war, lag ich mit schweißgebadeten Schweiß auf der Couch und bin ich gerade gelandet von Mallorca. Da war ich von Freitag bis Sonntag, hab einen Kurztrip mit meinen Freunden gemacht. Unter anderem war Stübi auch dabei. Und wir haben auch ein Foto gepostet und auch ein bisschen was auf Instagram. Und wir haben auch Freitag und Samstag jeweils ein paar Hörer getroffen. Das war auch ganz cool, weil wir natürlich in HSV, obwohl Freitag war ich nicht da, aber Samstag war ich in HSV-Kleidung unterwegs. Erst in diesem Basketball-Shirt für 29,90, was gefühlt, glaube ich, gerade ausverkauft ist, was unglaublich ist. Und dann hinterher natürlich in alter Tradition im orangenen, langärmeligen Tom-Mickel-Trikot. und da ja, sind dann doch ein paar gekommen und wir haben dann im Megapark den Sieg von Victoria Berlin zusammen gefeiert. Ach, Köln, stimmt. Come on, konzentrier dich. Aber wir nehmen auf, alles gut, Jungs. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ich hoffe, die Speicherkarte steckt auch. Also die Folge kommt aber raus.
Habt ihr euch gefreut für Victoria Köln? Weil ich war noch so ein bisschen verhalten, weil ich war so ein bisschen so, boah, wir spielen erst am Sonntag. Da will ich jetzt nicht so einen dicken Strahl pissen, weil irgendwie, wir kennen ja unseren HSV.
Ich habe gar nicht an den HSV gedacht. Ich habe mich wirklich gefreut, dass Bremen raus ist. Und spätestens als dann beim HSV das 2-2 gefallen ist, dachte ich, oh, hätte man gestern nicht so laut brüllen sollen. Wir haben anscheinend doch mehr Probleme, als wir ursprünglich dachten.
Ich habe durchgedreht. Natürlich, da denkst du im Megapark noch nicht mal an die nächste Stunde, geschweige denn an morgen. Also so, man lebt jetzt hier in dem Moment und da ist Bremen ausgeschieden. Also ging's nicht geiler, aber ich kann dich nachvollziehen, Muchel. Du warst ja, glaube ich, ein bisschen verhaltener, ne?
Ja, ich habe mich natürlich auch gefreut darüber, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, oh, also richtig freuen tue ich mich erst darüber, wenn wir auch in die nächste Runde eingezogen sind. Und sonst ist es immer so, ne, gegen die Bremer erstmal pöbeln und dann fliegt man selber raus. Da haben es kurz, Sidefact, unsere HSV-Frauen das natürlich besser gemacht in der ersten Pokalrunde. Die haben nämlich gegen ATS Buntentor, nämlich ein Bremer Verein, 4-1 gewonnen und sind damit auch in die zweite Runde eingezogen. Die haben es dann in Bremen direkt klar gemacht, um da den HSV von der besten Seite zu zeigen.
Das ist doch gut, diese Rivalität. Einfach geil. Apropos Rivalität, ich weiß nicht, warum es mir ganz genau einfällt, aber der Spieler Nieschalke, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ne?
Weltklasse.
Der zu Dortmund zu den Amateuren gewechselt ist, also in meinen Augen auch ein Kauf, den musst du machen als Dortmund, egal ob der irgendwie nur ein Bein hat oder nicht, also und der nicht Fußball spielen kann, also muss man kaufen. Und die Trikotverkäufe, habt ihr die Info bekommen?
Wollte ich dann fragen, das würde ich gerne mal wissen, was der erlöst.
Trikot von dem Spieler, der wirklich mit Nachnamen Nieschalke heißt, in einem Wort zusammengeschrieben, sind höher als die von Mats Hummels.
Und er spielt bei den Amateuren, ne?
Ja, also unglaublich. wurde auch mit Sprechchören begrüßt. Ich glaube, in Dortmund sind auch relativ viele Fans immer bei der zweiten Mannschaft dabei und er kam rein und wirklich alle nur so, Nieschalke, Nieschalke. aber es ist mir auch gerade einfach nur...
Apropos Trikotverkäufe, ich meine, wir haben es alle mitbekommen, Harry Kane ist jetzt zu dem FC Bayern gewechselt. Habt ihr mitbekommen, was der FC Bayern an einem Tag an Harry Kane Trikots verkauft
hat? Ich glaube, das waren 10.000 Trikots, ne?
Mehr als 10.000 Trikots.
Ja, echt? Also, ja. Ey, das ist so krass, aber auch, das war doch krass, zum Beispiel so, wir sind dann im Hamburg Flughafen und so, und auch, es gab auch am Ballermann so auch relativ viele, ja, Jugendliche, auch sogar ein, zwei älteren Anführungsstrichen, die mit Messi-Trikots, also Miami-Messi-Trikots rumgelaufen sind, so, ne? Und,
aber das Trikot ist geil.
Ja,
also, ich finde, das Miami-Trikot.
Das hat auch Miami-like,
hat
ne?
Schon was.
Es sieht aus, wie Miami, wie Miami. Irgendwie, es hat was, aber es ist auch so, wo ich dachte so, okay, krass so, also irgendwie, dass man dann noch irgendwie sich dann das Trikot so kauft, so ist ja irgendwie swagmäßig, aber warum, also alle, die ein Messi-Trikot bis jetzt haben wollten, die haben es wahrscheinlich dann von Barcelona, von PSG, ein Argentinien-Trikot, aber es ist halt diese Spieler, die Superstars dieser Welt, die ziehen halt einfach diese Trikotkäufe krass an.
Ja, ich sehe es ja auch, dass einige jetzt auch von Al-Hilal, von Cristiano Ronaldo ein Trikot haben, und da merkt man auch, dass teilweise bei den neuen Kids, bei der neuen Generation, dass die nicht mehr Fan eines Vereins sind, sondern wirklich Fan von einzelnen Spielern, ne? Und dann werden halt die Trikots auch, egal wo die spielen, die könnten auch in Kyoto spielen, in Japan. Ich glaube, da würden einfach die Trikots von den Spielern gekauft werden und du verschenkst dein Herz nicht mehr an einen ganzen Verein bei einzelnen Spielern teilweise in der heutigen Zeit.
Mhm. Außer natürlich, wenn du mit dem HSV sympathisierst, dann kannst du gar nicht anders als Fan von dem ganzen Verein werden, so wie wir da momentan aufgestellt sind. Auch wenn es, würde ich sagen, jetzt einen kleinen Euphoriedämpfer gab, der sich mittlerweile seit Vorbereitungsbeginn fast schon sagen durchzieht, denn wir sind im Pokal eine Runde weitergekommen und alles gut, wir haben 4 Punkte aus 2 Spielen, aber irgendwie fühlt sich's nicht so gut an? Oder wie ist euer Feeling so?
Ja, 8 Tore in 3 Spielen kassiert, ist dann doch schon ein bisschen heavy. Der HSV hat zwar rotiert, aber ich bin gefühlt bei einer 7 von 10. Klar, man ist im Soll, aber die Art und Weise, wie man im Soll ist, stimmt mich doch ein bisschen bedenklich.
Ja, ich glaube, alle, wir haben auch bei Instagram wirklich ganz, ganz viele Fragen bekommen, und es drehen sich 70% um die Abwehr. Also alle sagen so, kann man hier zum Beispiel, wie heißt der, Hartlage, kann man aufsteigen, wenn man im Schnitt 2,7 Spiele pro Gegentor bekommt? Schonlauf, Fragezeichen, Sören schreibt zum Beispiel Ambrosius für Ramos dringend, 1887 HSV10 schreibt System umstellen für mehr defensive Stabilität, zum Beispiel 4-2-3-1 mit Meffe und Haier auf der 6. Also ganz, ganz Ambrosius wird relativ viel gefordert tatsächlich. Also es ist ja schwierig mit unserer Abwehr.
Ich kenne Ambrosius nicht. Ich weiß nicht, ob er diesen Walterball spielen kann. Walter hat ja damals gesagt, dass er ihn nicht braucht, weil er halt nicht das bringt, was Walter von ihm sehen will. Aber vielleicht wäre es das ja mal, dass du einfach mal so eine Brechstange hinten hast, der wirklich alles rausköpft, was da reinkommt, anstatt immer den schönen Ball spielen zu wollen.
Ja, also irgendwie auf jeden Fall. An der Offensive hapert's ja nicht.
Ja, ja.
Wir kriegen ja auch umso mehr, also Tore machen wir ja, wie auch immer, mal über Mitte, mal außen, mal besser, mal schlechter. Aber es ist ja momentan Defensive und da ist natürlich schon cool, wenn du Verteidiger hast, die sich dann auch auf die Defensive konzentrieren, also genau, auf ihre Kernaufgabe, und man dann nicht sagt, okay, du spielst nicht, weil du bist zwar in deiner Kernaufgabe defensiv super, aber offensiv, sorry, ist halt nicht so geil. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen taktieren, aber also sagt ihr denn jetzt so, okay, einzelne Spieler haben Schuld, ist es die Aufstellung, mit der ihr halt vielleicht so ein bisschen gehadert habt, denn es sind ja schon, es war ja nicht die vermeintliche A11 dabei. Also ein paar haben ja auch verletzungsbedingt gefehlt. Also Reis, glaube ich, Meffert.
Angeschlagen, ja.
Auch angeschlagen. Frey, was war mit dem eigentlich? Er war auch nicht im Kader, ne?
Auch verletzt.
Ja.
Auch angeschlagen.
Und dann gab es den Torwartwechsel. Da wurde auch drüber
diskutiert. Den Torwartwechsel. Da muss ich echt schon sagen, da war ich etwas irritiert. Also ich kann es verstehen, dass Raab seine Berechtigung hat und dass er auch irgendwie Spielpraxis braucht. Aber in einem Profisport, wo es um so viel Geld geht, wo der Leistungsdruck so hoch ist und wo natürlich immer die besten Spieler spielst und da kommt es drauf an, wer am besten trainiert hat und, dass dann Raab im Tor steht, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also ich finde Rotation okay, ne, das kann schon mal sein, aber ich glaube nicht, dass Raab im Moment besser ist als Heuer Fernandes. Deswegen habe ich den Wechsel da nicht wirklich verstanden, gerade weil Heuer Fernandes für das Spiel, was wir die letzten Spiele auch gesehen haben, wie viel er da auch während des Spiels gecoacht hat und das System von Walter mit gepusht hat, wie viel er da die letzten Spiele irgendwie hinten mit den Abwehrspielen mit Ramos und Hachi Kadunitz gesprochen hat, da war ich schon echt überrascht, dass Walter da Raab den Vortritt lässt. Finde ich schon ein bisschen fahrlässig.
Okay, also das ist schon das erste Mal, dass du ganz leicht gegen dein großes Idol Tim Walter was sagst in den letzten 3 Jahren, seitdem er jetzt, oder die dritte Saison jetzt.
Ich bin mit einigen Sachen gerade nicht, ich bin auch mit der Abwehr nicht ganz so happy. Also, ich weiß ich nicht. Also
die Zündschnur wird ein bisschen kürzer. Sagen
ganz ehrlich,
so.
nach der letzten Folge, als du sagtest, dass die Zündschnur kürzer ist, über diesen Spruch habe ich echt lange nachgedacht und bin so nach Hause gefahren und habe gedacht, ey Gato, da hast du echt wirklich recht, weil die Zündschnur ist wirklich kürzer. Man geht jetzt das dritte Jahr in Folge mit dem gleichen Trainer, mit dem gleichen Staff ins Rennen. Man hat sich immer wieder verbessert. Die Spieler kennen das System. Und wir haben jetzt uns immer nachgestafft auf Positionen, wo wir gemerkt haben, wo es immer noch nicht gut funktioniert. Und bei der Abwehr, das ist nun nicht erst in dieser Saison das Problem, sondern davor war es auch immer schon, dass wir in der Abwehr echt gehadert haben. Und jetzt geht's schon wieder los. Also da muss ich auch sagen, da kann ich schon verstehen, dass die Zündschnur jetzt kürzer ist, weil man jetzt einfach mit ganz anderen Erwartungen in so eine Saison geht. Ne?
Ja, also Abwehr ist, finde ich, krass. Also erste Saison war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also seit Vuskovic tatsächlich so ein bisschen so losgegangen. Jetzt natürlich noch Schonlauf fehlt, unglückliche Umstände mit Verletzung, dann wenig Vorbereitungszeit, wenig Eingewöhnungszeit. Da ist natürlich dann die Frage erlaubt, ist das System am Anfang zu kompliziert um es erstmal zu verinnerlichen, braucht man eine gewisse Zeit, die man jetzt aber vielleicht aufgrund der kürzeren Zündschnur irgendwie nicht mehr hat bei den Fans oder bei den Medien. Vielleicht auch irgendwann bei den Verantwortlichen, weiß ich nicht so. Muss man da am Anfang erstmal ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfacher, bisschen einfach mehr sich auf die Defensive konzentrieren und auf sich auf seine offensive individuelle Klasse verlassen und nicht alles auf einmal versuchen, irgendwie so zu optimieren, was dann teilweise vielleicht zu risikoreich ist hinten raus. Den Raab-Wechsel, ich finde ihn okay, also weil für mich ist er jetzt kein, so das, was ich jetzt gehört habe, ich meine, ich sehe ihn jetzt nicht jeden Tag im Training, aber ist er schon eher ein besserer zweiter Torwart, also vielleicht würde er sogar bei irgendeiner Zweitligamannschaft, die nicht so gut ist, würde er vielleicht erster Keeper sogar sein können. Deswegen ist der Leistungsabfall da nicht so riesig. Aber ich glaube, man hat sich
aber das Gato, ein bisschen... Gato, wenn es darum geht, in die zweite Runde des DFB-Pokal zu kommen, dem Traum von Europa ein Stückchen näher zu kommen, gerade du.
Damit hast du mich jetzt.
Ja, nee, aber da musst du doch die bestmögliche Formation aufstellen. Und da sprechen wir nicht davon, dass wir irgendwie zwei Spieler haben, die auf Augenhöhe sind, sondern Stand jetzt ist doch Heuer Fernandes, wenn er fit ist, doch der bessere Torwart von beiden.
Ja. So, das Schlimme ist, es stimmt, und er hat ja vor der Saison jetzt, glaube ich, gesagt, Raab spielt im Pokal, soweit ich das richtig verstanden habe. Und jetzt, also sagen wir mal so, du spielst dann jetzt halt irgendwie, keine Ahnung was, gegen Gegner auf Augenhöhe. Also wenn du gegen Bayern München spielst, dann würde man sagen, ja gut, okay, kacke, so go for it. Irgendwie verlieren wir eh in 9,5 von 10 Fällen. Aber ja, in der nächsten Runde, jetzt ging es ja um 200 irgendwas, 1000 Euro, in der nächsten Runde wird es ja wahrscheinlich um
400 noch was.
Ja, 400 noch was gehen. Und da, wenn natürlich irgendwie Man City das macht so oder in Bayern und sagt so, alles klar, hier, unser zweiter Torhüter kann spielen, ist dann auch irgendwie alles, also die Gewinner, die Spieler ja safe so. Und Wenn die dann irgendwie mal im Halbfinale, Finale rausgehen, so mein Gott, so, dann sind irgendwie trotzdem irgendwie alle happy und es ist wahrscheinlich mehr wert im Kader und dass du einen sehr guten zweiten Torhüter haben kannst, weil der auch spielt, als wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, verkackst so. Aber klar, wir brauchen das prozentual viel krasser, weil das von unserem Etat halt viel mehr ist, wenn du in die nächste Runde kommst. Außer vielleicht wurde gesagt, okay, Raab, bleib bitte, du darfst auch spielen im Pokal. Das war vielleicht so eine Voraussetzung, sonst wäre vielleicht gegangen. Und man hätte dann irgendwie einen viel schlechteren zweiten Torhüter. Und wenn dann Heuer Fernandes sich verletzt, dann ist es noch beschissener. Aber ja, ich gebe dir recht, Muchel, es ist was dran.
Aber ihr redet ja so, als wenn Raab schuld gewesen ist. Ich fand, Fehler wurden ja deutlich in anderen Teilen gemacht. Also Kran war, der Meffert ersetzt hat, völlig überfordert mit seiner Rolle als defensiver Mittelfeldspieler. Muheim knüpft da an, wo er seit einem Jahr spielt, nämlich an schlechten Leistungen. Also es passt alles nicht. So Ramos hat sich da auch, da war ja immer die Frage, ist er ein guter, der einfach nur bei Bielefeld nicht die Performance bringen kann, oder ist er wirklich ein schlechter Innenverteidiger? Und aktuell bringt er nicht mal annähernd das auf den Platz, was, glaube ich, von einigen von ihm erwartet wird, dass er nämlich auch ein bisschen Stabilität und Flexibilität und auch noch ein junger Abwehrspieler ist, dass er das irgendwie mal auch in den HSV, dass das mal reinwirft, die Leistung. Da greift noch gar nichts, kein Rädchen ins nächste.
Also stabil würde ich auch sagen, ist er nicht. Er ist erfrischend, weil er so ein paar Chipbälle mal und hier und da eine Öffnung hat, auch viel Selbstvertrauen und bekommt wahrscheinlich auch das Go von dem Trainerteam, das zu machen. Aber die Stabilität ist nicht. Also für mich momentan Ramos, Daumen nach unten. Dann hat Muheim auch nicht gut gespielt, auch Daumen nach unten. Hat Sikadunic, ist für mich so, ja, okay, hat jetzt keine crazy Fehler gemacht, aber auch irgendwie leider mitgefangen. Van der Bremt, Daumen nach oben, ist gut. Also man kann echt nur hoffen, dass Schonlau jetzt schnell wiederkommt und das irgendwie so ein bisschen stabilisiert. Meffert ist sicherlich dann auch nochmal ein Stabilisator auf der 6. Dann gut, mit ihm vom Pokal haben wir jetzt auch nicht weniger Gegentore bekommen, aber ja. Bei Ramos war noch, lese ich auch noch bei Instagram, eher, also die Leute sehen ihn eher als Sechser als Innenverteidiger, weil natürlich, also er hat ja ein ganz gutes Spielaufbau, Spielverständnis und defensiv wackelt es eher, dann ist es vielleicht ein bisschen sicherer, wenn er eine Reihe weiter vorne spielen würde. Aber anscheinend ist das, glaube ich, beim Trainerteam überhaupt nicht gefragt. Ja, also Abwehr halten wir mal fest, Schrott. Momentan. Also
ich sag mal so, mit der Abwehr mache ich mir echt Sorgen und stelle den Aufstieg wirklich in Frage. Also das,
aber ich weiß nicht, ob wir sind beim zweiten Spieltag, Muchel. Also
ja, aber trotzdem, du kannst doch nicht immer, also du kannst nicht so viele Gegentore fangen und dich immer darauf verlassen, dass die Offensive dort immer ein Tor mehr schießt. Das funktioniert nicht.
Nee, also, aber du hattest mich auch vor einem Jahr immer, da habe ich ja auch schon wieder so angefangen, wo sie am zweiten Spiel da gegen Rostock verloren haben und ich schon wieder gesagt habe, mein Gott, das wird doch nichts. Da habt ihr beide ja gesagt, du und Gato, erstmal so die 5 bis 10 Spieltage abwarten, bis sich das alles ein bisschen gefangen hat, bis die Liga ins Rollen gekommen ist, und nach 8 Spieltagen, wenn knapp ein Viertel gespielt ist, dann weiß man ungefähr, wo man steht, wie es angelaufen ist. Also jetzt nach dem zweiten Spieltag da schon jetzt irgendwie das Zepter wieder zu brechen. Ja, ich weiß nicht, ey.
Ja, es ist. Aber bei uns, also erstmal habe ich gesagt, dass es Stand jetzt ist. Und zweitens haben wir gegen einen Regionalligist gespielt.
Ne? Nee, Drittligist.
So, der natürlich im Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber trotzdem darfst du da nicht 3 Gegentore fangen. Das darf nicht passieren. Das ist zu viel. Ja. Das ist auf dem Niveau, auf dem wir spielen, mit den Ambitionen, die wir haben, nämlich aufzusteigen in die erste Bundesliga, ist das einfach, ja, geht das nicht.
Ja, zumindest so. Auch 20 Torschüsse zuzulassen gegen den Drittligisten.
Genau. Ne? Also. Und ja, es war nicht die beste Aufstellung, die wir hatten, weil natürlich jetzt auch viele irgendwie verletzungsbedingt irgendwie nicht dabei waren. Und wir können froh sein, dass jetzt Reis wieder im Training ist und dort irgendwie sich zurückgemeldet hat und wahrscheinlich gegen Hertha wieder dabei ist. Aber boah, trotzdem muss ein Drittligist damit zu schlagen
sein. Aber genau deswegen wurde ja auch Öztunali geholt. Also ich finde jetzt, ich will jetzt auch nicht mir selber widersprechen und zu früh urteilen, aber ich finde, das, was viele sich erhofft haben oder was von ihm erwartet wird, kann er aktuell noch nicht erfüllen oder zumindest bestätigen. Also das ist eine sehr schwankende Leistung, die ich da bei ihm sehe. Gegen Schalke war es gut, er war klar motiviert zum Saisonbeginn gegen den Absteiger, aber gegen KSC und Essen war das bisher noch nicht so dicke.
Mhm. Ja, wie würdet ihr jetzt gegen Hertha ins Spiel gehen? Würdet ihr da Abwehr umstellen?
Also ich finde, Hertha ist ein sehr dankbarer Gegner. 0 Tore bisher geschossen. Die haben, glaube ich, einen Kader von 56 Leuten.
Der Hertha-Podcast sagt genau das Gleiche. HSV ist ein dankbarer Gegner. Kassieren jedes Spiel 3 Tore. Also da müssen wir doch jetzt endlich mal
dran. Also ich glaube, die haben einen Kader von über 40 Leuten, weil sie ihre ganzen teuren Gehaltsstars nicht loswerden. Der Torwart wurde suspendiert, weil er halt einen Passanten verprügelt hat im Trainingslager. Ich glaube, die haben ganz andere Baustellen. Ich glaube, irgendwie 34 Söhne davon sind irgendwie von Pal Dardai im Kader. ich glaube, das wird ein 2-0 Heimsieg. So, also ich glaube, das wird für die Abwehr, die Hertha, die ist noch schlechter als das HSV, ist mein Gefühl. Ich glaube, das wird ein relativ sicheres Ding. Und ich glaube, spätestens nachdem Bolt auch gestern nach dem Spiel einen kleinen Rundumschlag gemacht hat gegen die Mannschaft, dass jetzt endlich alle mal aufwachen sollen, wird jetzt gegen Hertha die Mannschaft ein anderes Bild zeigen.
Ja, also gleiche, aber also Schonlau, wenn er dann fit ist, würde ich sagen, ist in der gesetzt.
Ja, glaube ich nicht. Also der muss ja auch erstmal wieder an dieses Leistungs-.
Ja, aber schlechter, viel schlechter kann er nicht spielen. Also als die jetzt gespielt haben, so, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also ist ja die Frage, nimmst du dann, also
warum denn nicht mal Hatzi, Kadunic und Ambrosius?
Ja, klar, kann machen. Also ich muss sagen, ich wäre tatsächlich für Ambrosius und Schonlau bisschen bieder erstmal und irgendwie gucken, dass man da hinten da
Die Null steht.
Ich meine, ist jetzt auch nicht, dass Ambrosius dafür der Garant ist, so, ne? Also der hat auch jetzt nicht top ausgesehen im ersten Spieltag, so. Aber ja, vielleicht mal die beiden so, dann auch keine sprachlichen Probleme und rechts von der Bremt, links, ja, würde ich auch wahrscheinlich Haier statt Muheim dann irgendwie machen. Hoffen, dass Meffert dann fit ist und dann irgendwie oder Reis, so, der bringt ja auch nochmal ein bisschen Stabilität dann so nach hinten. Also das kann man durchaus machen. Ja, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Kran muss man festhalten, bisschen Lehrgeld bezahlt, erstmal Einwechselspieler wieder, ne? Genau. Also auch eher so Einwechselspieler ab 80. Minute und nicht Einwechselspieler ab 60. Minute.
Ja. Zweite Reihe, ja.
Ja. Ja, richtig. Ja, also wir werden sehen, ob noch 1-2 Transfers getätigt werden. Ich meine, Innenverteidiger hatten sie schon auf 2 festgelegt. Ja. Außen hat man jetzt auch rechts eingeholt. Ist die Frage noch, ob links nochmal irgendwas passiert oder ob man da auf Haier, Muheim oder wen auch immer vertraut oder ob da noch einfach Leute wieder weggehen. Spektakulär wäre auch, wenn man jetzt direkt eine Neuverpflichtung wieder abgeben würde, ne? Ja. Irgendwie sagen würde, nee, sorry. Hat doch nicht gepasst.
Also der Magdeburger Elf Hardy ist ja weiterhin im Gespräch. Der hat jetzt auch öffentlich nochmal gesagt, er will wechseln. Also positioniert sich so ein bisschen jetzt bei Magdeburg, dass er einfach weg will. Der immer noch als Backup für Meffert gehandelt wird bei uns. Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert.
Plus, apropos Transfers, es soll wohl wieder, eventuell regnet es wieder Geld für Onana. Jonas Bolt hat ja damals diesen geilen Transfer vereinbart, wo der HSV immer an Weiterverkaufsprämien beteiligt wird. Ich kriege das Rechenmodell mittlerweile nicht mehr zusammen, weil er von Lille schon nach Everton und jetzt soll er nach Man United, glaube ich, wechseln. Wenn die Zahlen alle so stimmen, wie sie online irgendwie gehandelt werden, dann würden dem HSV da vielleicht nochmal 2 Millionen aus dem nächsten Onana-Transfer zufließen. Das wäre doch ein bisschen Gambling-Money, um vielleicht doch nochmal einen guten Transfer irgendwie zu tätigen.
Also es wird für 50 Millionen Pfund, wird er gehandelt. Es ist das, was Manchester United wohl bietet.
Genau, und davon kriegt Nizza 20%, also 10 Millionen. Und von diesen 10 Millionen kriegt der HSV 20%, also irgendwie 2 Millionen, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt
sage. So, ja, auf jeden Fall irgendwie so und das Konstrukt, ja. Ne? Ja. Also so ganz grob. Und für uns natürlich 2 Millionen.
Ja.
Unglaublich viel. Und wir haben ja auch erst, ich glaube, immer nur noch die 57.000 investiert in Verein, ne? Ich
glaub,
genau. An andere Ablöse haben wir noch nicht gezahlt. Aber ja, da ist ein bisschen Luft. Auf der einen Seite gut, dass man sich raushaut, auf der anderen Seite die Zündschnur wird kürzer bei den Fans, auch auf Mallorca, als ich da mit ein, zwei Hörer gesprochen hatte, da war es auch, es war viel Euphorie dabei, aber es war nicht mehr alles rosarot, also nach dem Motto, es wäre jetzt auch mal gut, dass was passiert und dass sich vielleicht einige hinterfragen, deswegen auch das Interview von Jonas Bolt nach dem Spiel, das dann doch deutlich und kritische. Gut, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das so ein bisschen ging, wen er da gemeint hat, mit schneller vom Ball trennen und dass der eine oder andere das dann auch mal merkt oder so. Da wird er sicherlich irgendwas im Kopf gehabt haben. Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Wochen erfahren, was da los ist.
Ich habe eine Frage an euch. Ich dachte gestern zum ersten Mal, ob es nicht doch sinnvoll wäre, irgendwie ein Backup für Glatzel irgendwie zu holen, weil man sieht ja, er ist wirklich ein Garant in jedem Spiel für Tore. Was ist eigentlich, wenn er irgendwann mal verletzungsbedingt ausfällt?
Haben wir Benesch aktuell. Mehr Tore kannst du gefühlt nicht schießen als er. Ja. Also er ist immerhin, ist er absolut auf dem 10 von 10 Level. Ja. Aber ja, klar, wenn das ist eine Riesen. Aber das haben wir letzte Saison ja auch schon diskutiert. So, um einen richtig guten Stürmer-Backup zu bekommen, musst du auch viel Kohle in die Hand nehmen. Und der richtig gute Stürmer-Backup, ob der dann wirklich zum HSV geht, wenn er weiß, er sitzt dann nur auf der Bank, ist schwierig. Und am besten ist es irgendwie so ein 18-jähriges Granatentalent, so was vielleicht irgendwie auch noch eventuell auf den Außen spielen kann, so am Anfang, und ihn mal da bringen kannst. Oder irgendwie so ein, ja, Terodde-like, so, der seine besten Tage hinter sich hat, aber zweite Liga noch ganz gut ist, und den du ohne Probleme sagst, ach komm, der macht auch irgendwie Kopfballtore, hält da irgendwie seinen Fuß rein, alles gut, haben wir jetzt kein schlechtes Gefühl mit, aber, ja, Glatzel ist aber natürlich nochmal, anderes, aber zum Glück ist er nicht so verletzungsanfällig, genau. Ne?
Das muss man sagen. Wir haben ja auch Nemeth, der jetzt wieder dabei ist, der auch wieder reinkommen muss, der lange verletzt war, also, abwarten.
Ja, abwarten. Erinnerung, Kicktipp, auf jeden Fall noch tippen fürs Wochenende. Ich habe es jetzt gerade mal gemacht, sind viele schwierige Tippspiele dabei, zu tippende Spiele dabei, und ansonsten können wir eigentlich nur hoffen, dass sich keiner verletzt und wir irgendwie mal mit weniger Gegentoren das Spiel gegen Hertha
bestreiten. Ja, dazu zum Thema Hertha, ich wollte ja eigentlich einen Würfel hier mitbringen. Ich habe mir jetzt kurz eine App runtergeladen, weil der HSV ja hinten viel fängt und vorne viel schießt. Ich drücke einfach mal zweimal auf den Würfel, mal gucken, wie das Spiel ausgeht am Samstag.
Aber uns jetzt
ist der HSV, jetzt
die Häme hier schon groß.
Gucken, wie viele Tore der HSV schießt.
Ja, bei uns drückt drauf. Drei.
Drei, und wie viele Tore schießt Hertha?
Ist durchaus realistisch. 5.
5, 3-5 laut dem Würfel.
Auch nicht völlig unrealistisch aktuell. Aber wir wollen es das mal nicht wünschen.
Genau, nicht wünschen. Hoffen wir, dass der HSV es irgendwie auf die Latte kriegt, endlich mal weniger als 2 Tore irgendwie zu kassieren oder ja, 1 so maximal.
Seid ihr im Stadion?
Ja.
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 20:30, ne?
Samstagabend, ja.
Am Samstag. Genau. Ja, super, ich muss sagen, ich bin auch da. Ich bin noch, wie gesagt, 50-50. Zeit Classics technisch habe ich mich angemeldet am Sonntag. Da hatten wir letzte Folge ja am Ende die Diskussion.
Konnte deine Frau dich noch nicht überzeugen, abzusagen?
Ja, eigentlich ist es schon mehr oder weniger, habe ich schon fast gesagt, so, dass ich so nicht fahre, aber ich bin trotzdem noch angemeldet. und ja, es ist 50-50. Ich habe so ein bisschen noch, ich guck mal aufs Wetter. Also wenn es regnet, bin ich sicher raus. Ja. Und ja, also 60-40, dass ich heraus bin.
auch schön, wie viele Hörer uns angeboten haben, ein Fahrrad für Stübi zu stellen. Ja. Also
wir haben ganze Videos bekommen, wo Fahrräder vorgestellt wurden, was für eine Art Fahrrad, wie viel Gangschaltung und was man damit alles machen kann. Vielen, vielen Dank, aber ich glaube, Stübi ist bei seiner Entscheidung geblieben, ist der letzte Stand.
Ja, also auf jeden Fall wurde er damit konfrontiert, das ist schon mal gut, ist er ist ins Grübeln gekommen. Ich werde ihn auch nochmal so ein bisschen bearbeiten, aber ja, vielleicht scheint es doch nicht nur am Fahrrad zu liegen. Ich werde da nochmal so ein bisschen vorfühlen. Also
ich habe noch ein Thema. Es kam die Meldung vor dem Spiel, das glaube ich, Muchel, du hast da wahrscheinlich auch einige Mitteilungen bekommen. Die Ordner von Rot-Weiß Essen sollen wohl, sag mal, diplomatisch eine Grenzüberschreitung beim Abtasten von Frauen gemacht haben. Sprich, unter das T-Shirt sogar teilweise ist die Rede von unter den BH. Muchel, was ist dir zugespielt worden oder was hast du gehört?
Also es war tatsächlich, soll nicht nur bei Frauen passiert sein, sondern auch bei den Männern irgendwie in den Schritt gefasst worden sein. Mhm. Also ich fahre ja nun schon ein paar Jahre auswärts und Einlasskontrollen sind immer ein Thema für sich. Es gibt Vereine und Stadien, da läuft das super unproblematisch, da arbeitet das Team gut. Dann gibt es aber auch andere Vereine, wo es einfach echt unter aller Sau ist, wo der Ordnungsdienst manchmal auch meint, irgendwie sich über die angemessenen Verhaltensregeln und Gesetze hinwegzusetzen und dort den Decken zu markieren. Natürlich auch immer auf Seite von Fußballfans, die natürlich auch leicht angesoffen manchmal sind und doch eher am Pöbeln sind, aber es ist auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung, wenn man irgendwie den Frauen unter den BH greift oder den Männern in Schritt greift. Das geht einfach nicht, das gehört sich nicht und ich finde es auch erschreckend, wie sich da der Verein jetzt Rot-Weiß Essen auch positioniert und das Ganze eher nicht mal dementiert, dass dort Fans in den Intimbereich gefasst worden ist.
Das Essen quasi auch den Ordnern so einen Freifahrtschein gibt, so, ne? Mit ihrer Positionierung, ne?
Und dass sie auch irgendwie, der Sprecher da irgendwie sagt, irgendwie, dass sie in keiner Weise irgendwie rechtlich gehandelt haben und so. Das finde ich schon echt arg bedenkenswert und ich finde es gut, dass man da irgendwie hinterher ist. Ich bin mal gespannt, ob da noch Videos auftauchen werden und irgendwie sich das damit irgendwie zu rechtfertigen, dass man irgendwo Pyro gefunden hat. Also ganz ehrlich, Pyro wird so oder so reinkommen. Ich meine, es hat jetzt auch wieder gebrannt und wenn das immer diese Themen sind zum Pyro, dann sollen sie es doch einfach mal erlauben oder dafür einen Weg schaffen, dass es legal abgefeuert oder abgebrannt werden kann. Dann hat man viele andere Probleme nicht mehr. Schwieriges Thema. Ich kann es verstehen, dass der HSV und die Nordtribüne sich da irgendwie positionieren und da sagen, das geht so nicht und da irgendwie jetzt zu Recht ein Fass aufmachen und ich bin gespannt, wie da die Prüfung jetzt vonstatten geht, ob da irgendwelche geschädigten Anzeige erstellen.
Für mich auch, Grenzüberschreitung geht gar nicht. Und wenn man dann sagt, so, na gut, aber dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn Pyro dann reinkommt, ist ja ein Freifahrtschein, dass man das dann irgendwo im Schritt oder im BH oder wo auch immer versteckt, dann muss ich auch sagen, dann muss man halt irgendwie eine andere Lösung haben mit kaltem Pyro oder was auch immer. Es kann es nicht sein, dass man alle Genitalien untersucht, um irgendwie dann Pyro zu finden. So, was ist das? Ja.
Was glaubt ihr jetzt mal Hand aufs Herz Samstagabend?
Ich 3-2, glaube ich tatsächlich, weil es wäre, ich weiß gar nicht, was die Quote ist auf das 3-2, aber ist für mich wirklich das wahrscheinlichste
Ergebnis. Klingt echt realistisch, ne?
Und ich habe es auch schon bei Kicktipp bereits eingeloggt.
3-1, sag ich.
Ja, ich war bei 2-0. Irgendwie glaube ich, dass es Hertha gar nichts geschissen kriegt.
Ja?
Echt? Ja, bisher 0 Tore geschossen. Ich glaube, die bleiben bei 0 Toren.
Das ist gut. Es wäre Fußball-Sachverstand von dir, wenn es so wäre. Wir werden es mal ganz genau beobachten. Also die Quoten sagen auf jeden Fall, oh, guck mal, Sieg HSV gibt es noch eine 1,9er-Quote für. Und
beide Teams treffen?
Beide Teams 1,42 und was gibt es noch?
Ja gut, über 3,5 Tore?
2,2. Ist auch relativ wenig, aber man muss sagen, du verdoppelst noch dein Geld. Eigentlich ist es fast echt eine sichere Nummer, muss man sagen.
Da waren wir uns schon so oft sicher.
Ja. Guck mal hier, Ergebnis 3-2. was nun wirklich sehr gut sein kann. Wo ist denn jetzt hier dieses Kackergebnis? Gibt's gar nicht. 2-3.
Also ich habe übrigens einen Hals beim Tippen jetzt auf Hannover, ne? Also ich hätte jetzt meine neue Kupplung für mein Auto, hätte ich mit einem lachenden Auge hätte ich das bezahlt, wenn Hannover in der regulären Zeit einfach gewonnen hätte. Dieser Scheißverein, echt.
Oh, gegen wen haben die gespielt noch?
Weiß ich gar nicht. Hannover gegen.
Auf jeden Fall haben sie verkackt.
Naja, sie haben gegen Sandhausen gespielt.
Ah.
Und haben unentschieden zum Ende hin, irgendwie stand es unentschieden, ging dann in die Verlängerung, wo sie dann nachher verloren haben.
Ja, zu Recht, ne?
Ja. So, aber boah, das hat mir echt, ich habe echt so viele Tippscheine gehabt und immer hatte ich Hannover drin, wo ich mir ganz klar war, dass sie das Ding gewinnen.
Ja, so, darfst niemals Dennis D. unterschätzen, ne? Der große Dennis D.
Ja, habt ihr es mitbekommen mit den Anschuldigungen mit seinem Sohn?
Ja. Ich habe es bei Danas Profil gesehen, Dana Diekmeier.
Ja, es ist Wahnsinn.
Ist es crazy, ist unglaublich, ne? Oder?
Was ist los in dieser Welt? Also ich habe dieses Video jetzt auch gesehen, was er gemacht hat. Das ist ein Jungstreich, und zwar ein Jungstreich im Sinne von, dass er den Spieler irgendwie ablenken möchte beim Einwurf. Und beim Einwurf sagt er, ha, 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 ha. Und als der Spieler wirft, sagt er, Hachi. So, und also,
kennt jeder.
Sorry, aber das mit Affenlauten jetzt gleichzusetzen und da gleich wieder diese Rassismuskeule rauszuholen, also, boah, ey, was ist nur los in dieser Welt? Echt, also, ich finde es super, dass man in vielen Dingen einfach genauer hinschaut und da Sachen hinterfragt und nicht alles irgendwie so stehen lässt, aber sorry, bei der Sache jetzt, das ist wirklich eine Nummer zu krass.
Ja, also, finde ich auch, und das würde ich, also, da gibt's auch sogar keine zwei Meinungen irgendwie, dass man das irgendwie anders interpretieren könnte oder irgendwie sowas. Also, ja.
Also, meine Tochter ist, glaube ich, im ähnlichen Alter. Ich glaube, die wüsste noch nicht mal, was Affenlaute einem dunkelfarbigen Spieler gegenüber, was das bedeuten würde.
Ja.
So, also, das unterstelle ich jetzt mal einfach dem Sohn, dass er das auch nicht weiß. So, also, boah, gut, dass wie Dana Diekmeier damit umgeht, dass sie ihre Kinder so in den sozialen Medien irgendwie präsent hat, ne, da werden jetzt einige sagen, da darf man sich nicht wundern, wenn sowas irgendwie passiert, dann das ist nun die Kehrseite der sozialen Medien, aber ich finde es trotzdem, es geht gar nicht.
Ja, leider ja. Nun gut, also wir halten fest, auf dem Papier
klare Sache.
Steht der HSV gut da? Pokal, eine Runde weiter, 4 Punkte aus Verspielen, alles gut. Vom Gefühl her, weiß ich nicht, ob man die Aktie gerade kaufen würde, zumindest nicht für die nächsten 5 Spiele. Da muss doch noch einiges passieren, aber wir sind zu allem möglich und zu allem fähig. Vielleicht auch mal zu einem Spiel zu 0 hinten, aber wer weiß. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Montag wieder. Da wahrscheinlich auch topfit dann von meiner Seite aus, ohne Aufnahmefehler, das habt ihr natürlich jetzt nicht gemerkt, weil das die ersten Minuten, die wir geredet haben, die haben wir nicht drauf auf dem Band, aber dann werde ich berichten, ob ich bei der Sack Classics dabei war oder nicht und von unseren Stadionerlebnissen, von dem 4-0, was Muchel beim 4-0 gemacht hat. Was wir da geschossen haben.
Wie es für eine Stunde wieder länger ist.
Ja, ich freue mich. Also,
schöne Woche euch.
Bis dann und nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.